Hier ist die Stimme Vietnams, gesendet aus Hanoi, der Hauptstadt der Sozialistischen Republik Vietnam.
Herzliche Grüße aus Hanoi, ich bin Duan Chiang. Heute hören Sie einen Beitrag über den Wandel in moderne nationale Governance. In der Briefkastensendung antworten wir auf die Frage von Michael Lindner aus Gera nach dem höchsten Baum Vietnams. Zum Schluss der Sendung hören Sie die Kultur- und Sportmeldungen, zunächst aber die Nachrichten mit Visum.
Die Schlagzeilen. Das dreistufige Verwaltungsmodell effektiv betreiben. Inkrafttreten des Hauptstadtgesetzes 2026, neuer Impuls für die Entwicklung der Hauptstadt. Quảng Ninh stellt strategische Planungen vor. Die Nachrichten im Einzelnen. Nach einem Jahr Betrieb des dreistufigen Verwaltungsmodells ist auf einer Konferenz am Dienstag in Hanoi Bilanz gezogen worden. In seiner Rede auf der Konferenz sagte Nguyễn Duy Ngọc, Leiter der zentralen Personalabteilung der Partei, die Reorganisationen des politischen Apparats habe bahnbrechende Ergebnisse erzielt und seien von Beamten, Parteimitgliedern und der Öffentlichkeit begeistert aufgenommen sowie von der internationalen Gemeinschaft gewürdigt worden. Unterdessen wird die Regierung laut der stellvertretenden Premierministerin Pham Thị Thanh Trà in Kürze eine Überprüfung und Neuordnung der Verwaltungseinheiten auf Gemeindeebene verlangen, die die festgelegten Standards nicht erfüllen. Das zweistufige Kommunalverwaltungsmodell werde effektiver funktionieren, wenn drei Faktoren gut umgesetzt werden: die Qualität der Verwaltung auf Gemeindeebene, das Personal sowie datengestützte digitale Verwaltungskompetenzen, hieß es. KPV-Generalsekretär und Staatspräsident Tô Lâm war auf der Bilanzkonferenz anwesend. Er sagt:
Tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế và pháp luật tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Es ist erforderlich, den Rechtsrahmen und den politischen Apparat weiterhin einheitlich zu vervollkommnen. Die Gesetzesänderungen müssen auf tatsächlichen Engpässen beruhen. Auch die Führungsmethoden der Partei gegenüber dem politischen und gesellschaftlichen System werden kontinuierlich erneuert. Darüber hinaus ist es notwendig, das Organisationsmodell und die operativen Mechanismen der zweistufigen Kommunalverwaltung zu verfeinern. Die Behörden auf Provinzebene konzentrieren sich auf strategische Aufgaben, Planung, Koordinierung, Ressourcenverteilung, Organisation des Entwicklungsraums, Aufrecht sowie auf regionale Verbindungen. Die Behörden auf Gemeindeebene sind dafür zuständig, die Anliegen von Bürgern und Unternehmen entgegenzunehmen, zu arbeiten und zeitnah darauf zu reagieren.
Es ist am Mittwoch, dem 1. Juli, genau ein Jahr her, dass Vietnam das neue dreistufige Verwaltungssystem eingeführt hat. Seitdem wurden zahlreiche positive Erkenntnisse erzielt. Auf zentraler Ebene wurde die Zahl der Ministerien und ministeriengleichen Behörden von 22 auf 17 reduziert, die Zahl der Regierungsbehörden sank von 8 auf 5. Gleichzeitig wurden Verwaltungsstrukturen gestrafft, Zuständigkeiten klarer geregelt sowie Verwaltungsreformen und die Digitalisierung weiter vorangetrieben. Auf lokaler Ebene verfügt Vietnam heute über 34 Provinz- und Stadtverwaltungen sowie 3.321 Gemeindeverwaltungen. Dazu der Parteisekretär von Hanoi, Trần Đức Thắng.
Đây là bước tiến rất quan trọng, tạo ra hành lang pháp lý và động lực mới cho thủ đô phát triển.
Die Ergebnisse im vergangenen Jahr zeigen, dass die zweistufige Kommunalverwaltung richtig und praxisnah ist. Hanoi hat erste Schritte zu einer moderneren und bürgernäheren Verwaltung vollzogen. Die Stadt entwickelt sich von einer verwaltenden zu einer dienstleistungsorientierten Verwaltung, nutzt verstärkt digitale Daten und verkürzt die Entscheidungswege zwischen Stadt und Gemeinden.
Am Mittwoch gab es in Ho Chi Minh Stadt Spatenstiche für 8 Schlüsselprojekte, um den 50. Jahrestag der Umbenennung der Stadt Saigon Sadiq nach Präsident Ho Chi Minh zu feiern. 8 Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von mehr als 9,6 Milliarden Dollar, von denen der Großteil über das Modell der öffentlich-privaten Partnerschaft, ÖPP, sowie durch Mittel des Privatsektors finanziert wird. Dazu zählen unter anderem der Kulturpark Nha Rong Khánh Hội, Autobahn Ho Chiang Flughafen Long Thành und der Containerhafen Cái Mép. Bei der Grundsteinlegung betonte Hoàng Nguyên Định, stellvertretender Vorsitzender des Volkskomitees von Ho Chi Minh Stadt.
Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương phải nêu cao trách nhiệm chính trị.
Hồ Chí Minh Stadt fordert Behörden, Dienststellen und lokale Verwaltungseinheiten auf, ihre politische Verantwortung auf höchstem Niveau zu entfalten und sicherzustellen, dass es bei der Bearbeitung von Verwaltungsverfahren zu keinen Verzögerungen kommt. Bauherr, Berater und Auftragnehmer sollen Ressourcen und moderne Ausrüstung bestmöglich mobilisieren und die Bauarbeiten wissenschaftlich durchführen, um den Zeitplan und die Qualität der Projekte zu gewährleisten.
Auf einer Sitzung in Hanoi am 25. August 1946 hat der Arzt und Lehrer des Volkes Chen Hữu-nghiệp im Namen der Bevölkerung Südvietnams dem Parlament und der Regierung einen historisch bedeutsamen Vorschlag unterbreitet, die Stadt Saigon in Ho Chi Minh Stadt umzubenennen. Im Zusammenhang mit diesem Vorschlag erklärte Dr. Ha Minh-hong, Vizepräsident des Verbands für Geschichtswissenschaften von Ho Chi Minh Stadt.
Các luật sư, các nhà báo, những người như ông Hoàng Quốc Việt, Tôn Đức Thắng.
Anwälte, Journalisten und prominente Persönlichkeiten wie Hoàng Quốc Việt und Tôn Đức Thắng, die auf dieser Sitzung anwesend waren, unterzeichneten die gemeinsame Petition. Dieser Vorschlag ist einer der ersten Vorschläge. Dieser Vorschlag stammte von Personen, die mit Südvietnam vertraut waren und dort im Zeitraum von 2045 bis 2046 an Kampfhandlungen teilgenommen hatten.
30 Jahre nach dem historischen Vorschlag von 1946 verabschiedete das Parlament der 6. Legislaturperiode am 2. Juli 1976 offiziell einen Beschluss, mit dem die Stadt Saigon Sadiq in Ho Chi Minh Stadt umbenannt wurde. Es war ein herrlicher historischer Moment, der die vollständige Wiedervereinigung des Landes sowohl geografisch als auch politisch und geistig markierte. Ab Dienstag, dem 1. Juli, tritt das Hauptstadtgesetz von 2026 in Kraft. Das Gesetz räumt Hanoi zahlreiche neue Mechanismen in den Bereichen Organisation des Apparats, Finanzen und Haushalt, Investitionen, Planung, Stadtentwicklung, Wissenschaft und Technologie, Kultur, Umwelt sowie Gewinnung von Talenten ein. Damit diese Mechanismen unmittelbar nach dem Inkrafttreten des Gesetzes funktionieren können, hat die Stadt Hanoi zuvor viele relevante Beschlüsse und Entscheidungen verabschiedet. Dazu der Parteisekretär von Hanoi, Chen Đức Thắng.
Đây là bước tiến rất quan trọng.
Mit mehr als 190 spezifischen Befugnissen schafft das neue Hauptstadtgesetz einen besonderen Rechtsrahmen. Dieser stellt sicher, dass die Hauptstadt über die erforderlichen Kompetenzen, Instrumente und Ressourcen verfügt, um nicht nur Engpässe in den Bereichen Stadtverwaltung, Investitionen, Finanzen und Dezentralisierung zu beseitigen, sondern auch das Fundament für das Ziel zu legen, eine kulturelle, zivilisierte, moderne und glückliche Hauptstadt aufzubauen. Die Hanoier Parteileitung ist entschlossen, das Gesetz schnellstmöglich im Leben umzusetzen, um unmittelbar den Zielen und Aufgaben zum Aufbau und zur Entwicklung der Hauptstadt zu dienen.
Das Hauptstadtgesetz von 2026 gilt als umfassende Rechtsgrundlage, damit Hanoi seine Ziele für nachhaltige Entwicklung in der kommenden Zeit umsetzen kann. Am Dienstag hat die Provinz Quảng Ninh mehrere strategische Planungen veröffentlicht. Dazu gehören die Änderung der Provinzplanung im Zeitraum 2021-2030 mit Vision bis 2050, der Masterplan für die Stadtentwicklung bis 2050 mit Vision bis 2075, die Anerkennung Quảng Ninhs anstatt der Kategorie 1, der Entwicklungsplan für die Küstenwirtschaftszone Quảng Yên sowie der Plan für den internationalen Flughafen Vân Đồn. Die Planungen bilden die rechtliche Grundlage für die Entwicklung der Provinz. Im Mittelpunkt stehen ein mehrpoliges Stadtentwicklungsmodell sowie die integrierte Entwicklung von Küsten, Inseln, Grenz- und Kulturerbe-Räumen sowie der digitalen Wirtschaft zu einem nachhaltigen System. Dazu Bùi Văn Khang, Vorsitzender des Volkskomitees der Provinz Quảng Ninh.
Die Provinz Quảng Ninh verpflichtet sich, die Planungen entschlossen und wirksam umzusetzen und sie rasch in Programme, Projekte sowie politische Maßnahmen zu konkretisieren. Ziel ist es, Investitionen aus dem In- und Ausland entsprechend dem Beschluss Nummer 68 zur Entwicklung der Privatwirtschaft und dem Beschluss Nummer 10 zur Entwicklung der Wirtschaft mit ausländischen Direktinvestitionen zu fördern. Gleichzeitig werden Verwaltungsreformen, Digitalisierung, Innovation, eine bessere Verwaltung sowie die Außenbeziehungen weiter vorangetrieben, um eine nachhaltige Entwicklung zu sichern.
Auf der Konferenz überreichte die Provinz Investitionsgenehmigungen und Investitionszertifikate für 18 Projekte mit einem Gesamtkapital von rund 1,7 Milliarden US-Dollar. Hier noch einmal das Wichtigste in Kürze, das dreistufige Verwaltungsmodell effektiv betreiben. In Krafttreten des Hauptstadtgesetzes 2026, neuer Impuls für die Entwicklung der Hauptstadt. Quảng Ninh stellt strategische Planungen vor. Soweit die Nachrichten der Stimme Vietnams.
Vor genau einem Jahr ist ein historischer Wendepunkt in der Reorganisation des politischen Apparats markiert worden. Am 1. Juli 2025 wurde das dreistufige Verwaltungssystem im ganzen Land in Betrieb genommen. Die Anzahl der administrativen Einheiten wurde reduziert und neu geordnet, sowie die Aufgaben dezentralisiert. Dies stellt teilweise den Umfang und die Effizienz der Reform sowie die Entschlossenheit Vietnams beim Aufbau einer transparenten nationalen Governance dar. Ein Beitrag von Hồng Vân, gesprochen von Hương Giang.
Ein Jahr nach der Umsetzung des dreistufigen Verwaltungssystems hat Vietnam seit der Umsetzung der Erneuerungspolitik einen beispiellosen Wandel erlebt. Bei der Neuordnung des Verwaltungsapparats ist die Anzahl der Provinzen und Städte landesweit von 63 auf 34 gesunken. 696 Verwaltungseinheiten auf Kreisebene wurden abgeschafft. Die Anzahl der Gemeinden und Wohnviertel ist auf mehr als 3.300 gesunken. Die Neuordnung von Einheiten ermöglicht es, dass administrative Entscheidungen die Menschen rascher erreichen.
Viele Bewohner haben ihre Freude beim Umgang mit administrativen Verfahren geäußert. Die Beamten bleiben volksnah. Dies steht im Einklang mit der Politik der Partei und des Staates. Die Lokalbehörden sind dynamisch und flexibler und können Bewohner bei der Wirtschaftsentwicklung unterstützen. Darüber freuen sich die Bewohner.
Im vergangenen Jahr wurden Hunderte von Dokumenten zur Dezentralisierung erlassen. Die Regierung habe den Lokalbehörden mehr als 1.400 Aufgaben übertragen, gab Vizepremierministerin Phạm Thị Thanh Trà bekannt.
là chính phủ đã ban hành khoảng 1.300 các cái.
Die Regierung hat bislang etwa 1.300 Rechtsdokumente erlassen. Etwa 40% der administrativen Verfahren und Geschäftsbedingungen wurden abgeschafft. Der Anteil der Verwaltungsverfahren, die derzeit von der Regierung, den Ministerien und den zentralen Behörden bearbeitet werden müssen, liegt bei lediglich über 27%. Damit wurden alle Ziele gemäß der Schlussfolgerung Nummer 18 des KPV-Zentralkomitees über die sozioökonomische Entwicklungspläne erreicht und übertroffen.
Diese Ergebnisse liegen nicht einfach bei der technischen Regulierung in der staatlichen Verwaltung. Sie spiegelt auch die grundsätzlichen Änderungen im Managementdenken wider. Nach einem Jahr wurde das Verwaltungssystem bereits neu geordnet. Dies sei aber nur ein Beginn, sagt KPV-Generalsekretär und Staatspräsident Dolam auf einer Konferenz zur Bewertung der einjährigen Umsetzung des dreistufigen Verwaltungssystems, die am Mittwoch in Hanoi stattfand. Ihm zufolge muss die Reform mit höherer Entschlossenheit und im stärkeren Erneuerungsgeist durchgeführt werden. Demnach sollte Vietnam unter anderem die Institutionen, Gesetze und den politischen Apparat weiter einheitlich vervollkommnen, fügte der Partei- und Staatschef hinzu.
Die Reform des politischen Apparats ist eine große und schwierige Aufgabe, die geduldig und gewissenhaft durchgeführt werden sollte. In diesem Sinne sollte die Neuordnung neue Kapazitäten schaffen und ein neuer Dezentralisierungsmechanismus im Einklang mit neuer Verantwortung stehen. Außerdem sollte das neue Denken eine neue Verwaltungsmethode schaffen. Der neue Apparat muss die Qualität der Dienstleistungen für Bürger und Unternehmen verbessern, sowie der Stabilität und Entwicklung des Landes dienen.
Ein Jahr ist kein langer Zeitraum für eine große Reform, aber es reicht aus, um zu sehen, dass die Reform die gesetzten Anforderungen erfüllt hat. Es ist wichtig, den Bürgern besser zu dienen und gleichzeitig das Fundament für ein modernes nationales Verwaltungssystem zu schaffen, das den Anforderungen einer schnellen und nachhaltigen Entwicklung des Landes in der neuen Phase gerecht wird.
Die Briefkastensendung des deutschsprachigen Programms.
Guten Tag, ich bin Thuy Dương und freue mich, Sie zu unserer Briefkastensendung zu begrüßen. In der vergangenen Woche haben wir weitere Briefe und E-Mails mit Empfangsberichten, Kommentaren und Fragen erhalten. Wir bedanken uns bei Volker Winsry aus Dillingen, Carsten Schinze aus Nürnberg und Reinhard Schumann aus Kaumann in Deutschland, sowie Siddhartha Bhattacharya aus Westbengalen in Indien und Muhammad Aki Bashir aus Yang in Pakistan. Wir freuen uns auf Ihre weitere Unterstützung.
Die Briefkastensendung.
Aus Kira in Deutschland schrieb uns Michelle Lindner.
Der höchste Baum Deutschlands ist Waldtraut von Mühlwald, eine Douglasie im Freiburger Stadtwald. Bei der letzten offiziellen Vermessung im Jahr 2019 wurde eine Höhe von exakt 67,10 Meter festgestellt. Da der Baum jedes Jahr weiter wächst, wird seine Höhe inzwischen auf nahezu 69 Meter geschätzt. Nun würde mich interessieren, wie hoch der höchste Baum Vietnams ist, wo er steht, um welche Baumart es sich handelt und ob er ebenfalls einen eigenen Namen trägt.
Wir beantworten diese Frage sehr gerne. Seit 2010 hat der Vietnamesische Verband für Natur- und Umweltschutz landesweit Tausende von uralten Bäumen als vietnamesische Kulturerbebäume anerkannt. Viele von ihnen sind über 100 Jahre alt und zeichnen sich durch große Höhe und gewaltige Ausmaße aus. Der höchste und größte Baum Vietnams ist derzeit eine Spitztanne im Phu Mat Nationalpark in der Provinz Nghệ An. Demzufolge ist dieser Baum 70 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 550 Zentimetern. Der Baum wächst in einem Primärwald im Quellgebiet Khe Bu in der Gemeinde Châu Khe in der zentralvietnamesischen Provinz Nghệ An. Dieser Ort liegt bis zu einer viertägigen Wanderung vom Zentrum des Nationalparks Phu Mat entfernt. Diese Spitztanne ist nur auf dem Landweg zu erreichen. Dies stellt zugleich eine Herausforderung für die Verwaltung dieses Erbebaumes dar. Bemerkenswert ist zudem, dass die Spitztanne im vietnamesischen Roten Buch von 2007 aufgeführt und als gefährdet eingestuft ist. In Vietnam wurde diese Pflanze nur in geringer Anzahl in den Provinzen Hà Giang, Sơn La und Thanh Hóa nachgewiesen, wobei die höchste Konzentration in Nghệ An festgestellt wurde. Neben der Bereich erwähnten Spitztanne kennt der afrikanische Mahagoni-Baum mit der Nummer 1700 im Zoo und Botanischen Garten von Saigon als der älteste und höchste seiner Art in Vietnam. Dieser Baum ist über 160 Jahre alt, 62 Meter hoch und weist einen Kronendurchmesser von 27 Metern sowie einen Stammumfang von 12,5 Metern auf. Er wurde aus Afrika hierher gebracht und im Jahr 1864 im Botanischen und Zoologischen Garten gepflanzt.
Die Briefkastensendung.
Liebe Freunde, soweit einige Informationen über den höchsten Baum Vietnams. Wir freuen uns auf Ihre Briefe und Fragen für die Briefkastensendung. Schreiben Sie bitte an Deutsche Redaktion VOV Bachiostraße 45 Hanoi, Vietnam zu unserer E-Mail-Adresse deutsch-vov@yahoo.com oder via Website vovworld.vn. Bis zum nächsten Mittwoch.
Trời sắp sáng rồi, bao giấc mơ nay còn chưa tới. Trời sắp tối rồi, em nhớ nhung ai bên mình. Cuối con đường là những vết thương, kỷ niệm giấu đi còn không hết vấn vương. Em ngồi giữa hy vọng và những câu chuyện trong đầu. Chậm lại một phút thôi, chậm lại một giây thôi, để em thấy trong tim mình là ai dưỡng xuyên màn đêm. Oh, chậm lại một phút thôi, chậm lại một giây thôi, kia đôi mắt em quay cuồng vì những
Das war das Lied Eine Minute später, gesungen von Wu. Nun kommen die Kultur- und Sportmeldungen.
Am Mittwoch beginnt Ho Chi Minh Stadt mit dem Bau des Kulturparks Bến Nhà Rồng Khánh Hội, der öffentlichen Grünanlage Bến Bạch Đằng und von sieben weiteren Schlüsselprojekten. Sie sind Teil der Feierlichkeiten zum 50. Jahrestag der Umbenennung von Saigon Sading in Ho Chi Minh Stadt am 12. Juli. Das Gesamtprojekt umfasst etwa 73,3 Hektar und kostet umgerechnet rund 1,1 Milliarden US-Dollar. Der etwa 9,6 Hektar große Kulturpark am Nha Rồng-Hafen wird mit dem 1,4 Hektar großen Gelände des Ho Chi Minh Museums verbunden. Damit entsteht ein Kulturkomplex am historischen Ort, an dem Ho Chi Minh am 5. Juli 1911 seine Reise zur Suche nach einem Weg zur Befreiung des Landes begann. Der Park wird wichtige Stationen im Leben und in der Karriere von Präsident Ho Chi Minh durch historische und kulturelle Erlebnisräume veranschaulichen. Das Thanh Tuyen Festival 2026 wird vom 19. bis zum 25. September in der nordvietnamesischen Provinz Tuyên Quang stattfinden. Höhepunkt ist der Eröffnungsabend, glanzvolle Vollmondnacht am 20. September mit Löwen und Drachentänzen, Geschenkübergaben an benachteiligte Kinder, einem Kulturprogramm sowie einem Umzug von 40 besonders gestalteten Mondfest-Laterne-Modellen. Zum Festival gehören außerdem ein Wettbewerb für die schönsten Mondfest-Laternen-Modelle, Straßenumzüge, das Programm Vollmondnacht Träume für die Kinder in Tuyên Quang und ein Agrarprodukte-Festival. Mit dem Festival will die Provinz Tuyên Quang ihre revolutionäre Geschichte präsentieren und das Thanh Tuyen Festival zu einem besonderen Kultur- und Tourismusereignis für ihn und ausländische Besucher entwickeln. In der Nacht zu Mittwoch haben die nächsten Spiele des 16. Finals der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 stattgefunden. Im ersten Spiel setzte sich Norwegen mit 2:1 gegen die Elfenbeinküste durch. Die Tore für Norwegen erzielten Antonio Nusa und Erling Haaland. Für Haaland war es bereits der 5. Treffer bei dieser WM. Mit diesem Sieg qualifizierte sich Norwegen für das Achtelfinale und trifft dort auf Brasilien. Im anschließenden Spiel besiegte Frankreich Schweden deutlich mit 3:0. Kylian Mbappé machte 2 Tore, den 3. Treffer erzielte Bradley Bakula. Frankreich steht damit ebenfalls im 8. Finale und trifft dort auf Paraguay.
Das war unsere heutige Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.